Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph.
Heute geht es ums Januarloch. Oder anders gesagt, um all die Themen, die einem im Januar beschäftigen. Vor allem natürlich das Geld, weil zum Beispiel zu wenig rum ist, oder auch die Jahresplanung. Selbstverständlich schauen wir das wie immer aus rechtlicher Sicht an und beantworten unter anderem folgende Fragen. Was mache ich, wenn meine Arbeitgeberin mir im Januar zu wenig Arbeit gibt oder nicht richtig zahlt? Gibt es eigentlich eine Pflicht, um ein Jahresendgespräch durchzuführen? Und wie macht man das rechtlich korrekt? Welche Jahresziele sind denn aus rechtlicher Sicht erlaubt und welche nicht? Antworten darauf gibt es gerade jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Wir sind jetzt mitten im berühmt-berüchtigten Januarloch. Und wenn man das auf Google eingibt, dann kommt da so eine längere Definition davon. Ich lese mal vor. Schweizerisch, nach den Weihnachtsfeiertagen und Silvester im Januar auftretende Periode, in der eine markante Verringerung der allgemeinen Betriebsamkeit und Stimmung auftritt. Besonders der geschäftlichen, politischen oder kulturellen. Herr Rudolph, empfinden Sie das auch gerade so im Moment?
Ja, das ist ein bisschen so. Also an einer Uni ist es so, dass eigentlich im Januar normalerweise keine Vorlesungen stattfinden. Studierende sind dann vor allem auch noch mit Prüfungen beschäftigt oder mit Vorbereitungsarbeiten. Und so gesehen stimmt es, die Definition, die Sie vorgelesen haben. Die Betriebsamkeit ist eingeschränkt und es geht dann erst so Grössenordnung Mitte Februar wieder richtig los.
Was machen denn Sie als Professor im Januar?
Ja, wir haben schon etwas zu tun. Es geht zum Beispiel darum, dass man Prüfungen korrigiert. Es geht darum, dass man Vorlesungen vorbereitet, die dann im Frühlingssemester stattfinden oder Publikationen, die man längst einmal verfassen sollte und den Verlag abgeben. Also wir haben es zu tun.
Also Sie haben in dem Fall kein Januarloch?
Nein, also mindestens was meine Unitätigkeit angeht, ist das überhaupt nicht so.
Jetzt gibt es eigentlich im arbeitsrechtlichen Sinn auch ein Januarloch?
Also von der Begrifflichkeit her gibt es das nicht. Also man findet nie im Obligationenrecht irgendwie spezielle Regeln zum Januarloch. Aber es gibt so ein paar arbeitsrechtliche Problemkreise, die sich vor allem gegen Ende Jahr oder Anfang des neuen Jahres besonders stellen. Also beispielsweise treten häufig neue Regelungen in Kraft, irgendein neues Personalreglement auf Anfang Jahr. Oder man tut Zielvorgaben fürs nächste Jahr vornehmen oder die Ferienplanung.
Also fangen wir doch gerade an und tun mal das Januarloch mit spannenden Inputs rund ums Arbeitsrecht stopfen. Rebecca, 31, arbeitet im Gartenbau, macht sich auf den Weg ins Büro, kommt freudig dort an und wird sofort wieder von ihrem Chef heimgeschickt. Warum? Die Begründung ist, ja, wir haben halt nicht so viel zu tun im Januar. Herr Rudolph, ist das erlaubt?
Nein, das ist nicht erlaubt, beziehungsweise wenn das eine Arbeitgeberin macht, dann muss sie trotzdem für die Zeit Lohn zahlen. Man redet dann juristisch vom sogenannten Arbeitgeberverzug, also die Arbeitgeberin nimmt Arbeit nicht an, eben, vielleicht weil es wenig Arbeit vorhanden ist. Es spielt auch keine Rolle, dass sie dafür nicht verantwortlich ist, sondern das Risiko, dass genug Arbeit vorhanden ist, ist bei der Arbeitgeberin und deswegen hat die Mitarbeiter einen Anspruch darauf, dass sie für die Zeit auch beschäftigt bzw. gezahlt wird.
Aber eben, wenn man jetzt als Arbeitgeberin im Gartenbaubereich ist oder in der Baubranche oder im Verkauf, ich meine, was soll man dann machen? Man hat dann halt einfach keine Arbeit.
Ja, aber das muss man halt im Voraus planen. Man weiß es ja. Ein Ausweg kann sein, dass man ein flexibles Arbeitszeitsystem einführt, wo das im Voraus sozusagen gewisse Schwankungen aufnimmt. Das ist zulässig. Aber wenn das nicht geregelt ist und ich einfach mit Mitarbeitern sage, so, gang wieder heim, ich brauche dich nicht, ich habe nichts zu tun, dann ist es so ein Fall von Arbeitgeberverzug und das geht nicht. Das heisst, der Lohn ist trotzdem geschuldet.
Also man muss das langfristig in dem Sinn anschauen oder planen, wenn man das möchte, rechtlich korrekt machen.
Unbedingt und vor allem muss man es dann auch auf eine gescheite und saubere vertragliche Basis bringen, dass das vielleicht in einem Jahreszeitreglement oder so gewisse Schwankungen vorgesehen werden.
Ich nehme an, das machen auch die meisten Gartenbaufirmen so.
Ja, so Unternehmen, die tatsächlich so saisonale Schwankungen haben, die wissen das ja in der Regel und sehen dann da entsprechende Regelungen meistens vor, das stimmt.
Jetzt angenommen, es ist jetzt eben nicht so eine krasse saisonale Schwankung, sondern einfach immer wieder mal wird man ein bisschen früher nach Hause geschickt, eine Stunde oder zwei, und dann häufen sich dann irgendwann mal die Minusstunden an. Was macht denn Rebecca oder so als Arbeitnehmerin am besten, wenn sie eben genau das nicht möchte, wenn sie jeden Tag möchte die 8 Stunden arbeiten oder die 8,5?
Ja, sie müsste am einfachsten das halt auch ansprechen gegenüber der Arbeitgeberin. Also einfach nur das Zuwarten und nichts machen und akzeptieren ist heikel, weil dann könnte es später zum Beispiel mal sein, dass das Gericht zum Schluss kommt, man hat eigentlich zugestimmt, man war einverstanden gewesen mit dem schwankenden Satz. Also man sollte im Minimum das irgendwie mal ansprechen gegenüber der Arbeitgeberin und vielleicht sogar irgendwo das schriftlich oder in einer E-Mail festhalten, dass man da nicht einverstanden ist.
Mhm. Und wenn man das jetzt macht oder auch nicht macht und dann plötzlich im Sommer sind dann relativ viele Stunden, haben sich dann angehäuft, kann die Arbeitgeberin dann Rebecca zum Beispiel verpflichten, im Sommer aufs Mal alle meine Stunden anzuschaffen, dann wenn halt viel läuft im Betrieb?
Nein, wenn wir also wirklich so einen Fall von Arbeitgeberverzug haben, wo wirklich die Arbeitgeberin einfach im Frühling gesagt hat, jetzt kommst du mal nicht arbeiten, ich brauche dich nicht mehr, dann kann sie das Risiko nicht übertragen auf den Arbeitnehmer. Das heisst, dann ist eigentlich keine Pflicht vorhanden, dass man muss nachschaffen
muss. Also in dem Fall gibt sich das Problem auch nicht, wenn man zum Beispiel kündigen möchte und man hockt da mit ganz vielen Minusstunden, ist man so ein bisschen handlungsunfähig.
Also wenn die Minusstunden angefallen sind, eben aus Verantwortung von der Arbeitgeberin, weil sie eine Art da einfach nicht mehr Arbeit zugewiesen hat, ja, dann ist das nicht mein Problem als Arbeitnehmer.
Gut, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Angenommen, Rebecca geht normal arbeiten, es läuft alles rund und schon kommt das nächste Problem. Und zwar wird das Geld ihr nicht ausgezahlt. Und zwar vielleicht, weil eben zum Beispiel die Arbeitgeberin auch im Januarloch ist, wo das Weihnachtsgeschäft nicht so gut gelaufen ist oder was auch immer. Was soll Rebecca als erstes machen, wenn sie kein Geld überwiesen bekommt für ihre Arbeitgeberin?
Also wenn Lohn nicht gezahlt wird, dann ist klar, der Lohn ist weiterhin geschuldet und das heisst, der erste Schritt wäre für mich, dass man zuerst mal mit der Arbeitgeberin redet, was ist das Problem und vor allem auch fordert, dass der Lohn gezahlt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man das irgendwie mal auch zu Papier bringen, dass man eine Frist ansetzt, zum Beispiel innerhalb der nächsten 5 Tage. Ganz heikel ist es, wenn man einfach nichts macht und über Monate zuschaut. Da gibt es eine Rechtsprechung, die ich zwar nicht teile, die ist für mich nicht richtig, dass bei mehrfachem Akzeptieren von einem zu tiefen Lohn plötzlich das als abgemacht gilt, dass also der tiefe Lohn der richtige Lohn ist. Also man sollte auf jeden Fall widersprechen und am besten eine Frist ansetzen.
Kann man dann auch einfach nicht mehr arbeiten und wieder heimgehen?
Das kann man machen, aber Vorsicht, nicht einfach so, sondern man müsste zuerst eine saubere Abmahnung schreiben. Also man müsste das eben irgendwie beweisbar machen. Man sagt, jetzt ist immer noch der Lohn vom Januar und vom Februar ausstehend und wenn er nicht gezahlt wird bis dann und dann, dann würde ich meine Arbeit einstellen. Es ist klar, das ist relativ, wie soll ich sagen, eine offensive Art umzugehen. Aber man muss sagen, der Lohn ist geschuldet und wichtig einfach, man muss zuerst verwarnen und eine Frist ansetzen.
Was wahrscheinlich noch oft passiert, ist, dass dann die Arbeitgeberin mal ein bisschen vertröstet. Also sagt, ja, ist gut, wir tun jetzt einen Teil und der nächste kommt dann. Was ist dann, wenn man über mehrere Monate vertröstet wird?
Ja, die Rechtslage bleibt die gleiche, oder? Der Lohn ist geschuldet und muss in dem Sinne nicht akzeptiert werden, dass er erst später gezahlt wird. Natürlich, es geht letztlich auch um die Beziehung zwischen den Vertragsparteien. Wenn es jetzt ein kurzes Liquiditätsproblem ist, kann man das vielleicht kurzfristig akzeptieren, aber sonst muss man wissen, je länger ich arbeite und nicht den vollen Lohn bekomme, ist einfach mein Risiko, das nimmt einfach laufend zu, dass ich am Schluss auf dieser Forderung sitzen bleibe und das Geld nicht überkomme.
Wir haben ja gelernt bei Ihnen, dass man ja einen wichtigen Grund braucht, um fristlos zu kündigen. Wie sieht es jetzt in dem Fall aus? Kann man dann fristlos kündigen? Ist das ein wichtiger Grund? Genug wichtig?
Es ist wie immer bei diesen Fällen von fristloser Kündigung noch schwierig, generelle Aussagen zu machen. Aber wenn jetzt, würde ich sagen, wiederholt und trotz Abmahnung Lohn nicht gezahlt wird und es sich nicht nur um Lappalien handelt, also nicht nur um, sagen Sie, etwas um 50 Franken oder so, sondern wirklich ein rechter Teil vom Lohn trotz Abmahnung nicht gezahlt wird und auch keine Besserung in Sicht ist, dann finde ich ja, dann ist das ein wichtiger Grund, der einem zur fristlosen Entlassung berechtigt. Aber man muss es eigentlich gar nicht, sondern wie vorher gesagt, man kann eigentlich auch einfach mal die Arbeit einstellen, sofern man vorher verwarnt hat.
Mhm. Klingt trotz allem relativ kompliziert, wahrscheinlich sollte man sich da Hilfe holen.
Ja, wenn, würde ich auch sagen, natürlich man wartet dann gerne ein bisschen ab, tut ein bisschen aussitzen, aber wenn das anhaltet, finde ich ja, weil man ist einfach im Risiko ausgesetzt, dass man am Schluss den Lohn nicht sieht.
Und wenn man ja dann weitergehen will, vor Gericht gehen, von der Schlichtungsbehörde, kostet ja das?
Ja, die Kosten halten sich noch in Grenzen, weil im Streitwert bis zu 30'000 Franken Kosten entstehen. Aber eben, man braucht vielleicht einen Anwalt und vor allem vergeht Zeit und das belastet einen auch persönlich. Das muss man sagen, ja, das ist eine unangenehme Situation. Betreiben kann man auch. Also, aber ich denke, man sollte sich dann wirklich beraten lassen, was man dann wirklich will machen.
Rebecca ist recht nervös. Sie hat nämlich ein wichtiges Gespräch vor sich. Das Jahresgespräch mit ihrem Chef. Herr Rudolf, muss ein Vorgesetzter eigentlich mit der Rebecca ein Jahresendgespräch führen? Ist das eine Rechtspflicht?
Also vom Gesetz her ist die Antwort nein. Im Obligationenrecht ist nie vorgesehen, dass man ein Mitarbeitergespräch führen muss. So gesehen keine Rechtspflicht, aber man muss ja oder man kann ja nicht nur das machen, was man muss. Manchmal macht auch etwas freiwillig Sinn. Und ich finde, so ein Jahresgespräch, das ist etwas, was sich sicher empfiehlt.
Mhm. Muss denn Rebecca da einwilligen und muss sie auch teilnehmen, wenn der Chef das möchte machen?
Ja, da würde ich schon meinen, wenn das Vorgesetzte verlangt, dann ist das für mich im Rahmen des Weisungsrechts zulässig. Und dann kann Rebecca nicht einfach sagen, ich mache nicht mit. Aber natürlich ist die Zeit während dem Gespräch ist dann Arbeitszeit. Mhm.
Jetzt die Frage ist auch, was bringt so ein Gespräch oder was sind eigentlich so die Hauptelemente von diesem Gespräch?
Ja, das ist natürlich je nach Situation unterschiedlich. Wie gesagt, das Gesetz sagt nichts dazu, was jetzt da Ziele sind, was reingehört. Für mich scheint wichtig, dass man sicher einen Rückblick macht, oder? Was ist gut gegangen, was ist vielleicht nicht so gut gewesen, was kann man verbessern und damit sind wir auch bei der nächsten Ebene, dass es auch um die Zukunft geht, dass man vielleicht künftige Ziele ansprechen tut, Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter.
Jetzt ist die Frage, wie rechtsverbindlich ist so ein Gespräch? Also kann man dann, wenn es irgendwie später Probleme gibt mit dieser Person und mit der Rebecca, kann man dann später wieder darauf zugreifen und sagen, ja, schon dazumal und das wie sozusagen als Beweis ablegen, schon dazumal ist es nicht so gut gewesen? Oder was hat das für eine Rechtswirkung, so ein Gespräch?
Also man darf es nicht überschätzen, so ein Gespräch, weil letztlich ist es dann einfach eine Aufzeichnung von Gesprächsinhalt, wo dann vielleicht sogar die Rebecca anders gesehen hat und gar nicht einverstanden ist. Und trotzdem, vor Gericht hat das schon eine Bedeutung. Also beispielsweise, wenn es dann darum geht, den Kündigung aussprechen später und die Frage sich stellt, ist das jetzt wirklich zulässig gewesen oder nicht, dann ist natürlich eine Arbeitgeberin besser aufgestellt, wo in dem Gespräch schon dokumentieren kann, dass es eben schon Mängel gegeben hat bei der Arbeitsleistung. Oder einem Zeugnisprozess, wenn es darum geht, wie das Arbeitszeugnis muss formuliert werden und man dort vielleicht als Arbeitgeberin eher nicht so eine gute Beurteilung abgibt, dann ist es natürlich wesentlich, was steht dann im Mitarbeitergesprächsprotokoll. Wenn dort natürlich nur Bestnoten verteilt worden sind, dann hat man ein Problem als Arbeitgeberin, wenn man nachher will, ein schlechtes Zeugnis ausstellen.
Mhm. Aber dann müsste ja eigentlich Rebecca das auch am Schluss unterschreiben, dass sie verstanden ist mit dieser Beurteilung?
Also es ist mindestens zu empfehlen, dass beide sozusagen das durchlesen und auch unterschreiben. Dann hat es als Dokument, als Beweismittel in einem späteren Prozess sicher eine bessere Bedeutung oder eine grössere Bedeutung, als wenn es nur einseitig oder gar nicht unterzeichnet ist.
Also muss man doch als Arbeitnehmer, also Rebecca muss doch ein bisschen aufpassen, was sie so sagt an diesem Gespräch. Also.
Ja, das ist so. Und vor allem aber auch muss sie schauen, ob das, was protokolliert ist, dann auch das ist, was sie wirklich gesagt hat. Und sonst muss sie halt darauf bestehen, dass es anders formuliert wird.
Jetzt kann so ein Jahresgespräch auch verbunden werden mit der Auszahlung von Bonus oder so zum Beispiel.
Das kann man machen, ja. Oder auch, dass im Jahresgespräch überhaupt kommuniziert wird, oder was es für einen Bonus gibt, ob es einen gibt. Es muss nicht so sein. Der Bonus kann die Kommunikation kann auch auf andere Art und Weise erfolgen. Es kann einfach nur ein Schreiben sein, ein E-Mail, wie auch immer. Aber es kommt vor, dass das Thema dann eben auch im Jahresgespräch behandelt wird.
Mhm. Auch Lohnerhöhung könnte ein Thema sein. Vielleicht kurz zum Thema Lohnerhöhung. Hat man eigentlich generell einen Anspruch auf mehr Lohn jedes Jahr? Oder?
Nein, also nach dem Obligationenrecht ist das nicht so. Es gibt keinen Anspruch auf Lohnerhöhung. Auch nicht auf Teuerungsausgleich, muss man sagen. Allerdings ist die Situation für viele Mitarbeitende dann besser, wenn ein Gesamtarbeitsvertrag zur Anwendung kommt, weil dort häufig dann so Lohnerhöhungsregelungen ausgehandelt werden, Jahr für Jahr, oder dass zum Beispiel ein Teuerungsausgleich vorgesehen wird.
Und wenn man jetzt zum Beispiel schon 10 Jahre im Betrieb schafft, also kommt das auch auf Dauer drauf an, oder hat das wirklich nichts mit der Lohnerhöhung zu tun?
Nein, also nach dem Gesetz führt, wie soll ich sagen, eine zunehmende Anstellungsalter führt nicht dazu, dass man automatisch Anspruch hat auf höheren Lohn.
Gut, wenn wir jetzt aus Sicht der Arbeitgeberin von der Rebecca noch anschauen, was sind so die Fettnäpfchen aus Unternehmersicht jetzt bei so einem Jahresgespräch? Wo muss man gut aufpassen?
Ja, Fettnäpfchen ist vielleicht viel gesagt, aber es gibt ein paar Aspekte, die ich finde, die man schon berücksichtigen sollte. Also das erste Mal, das ist klar, die Tonalität von so einem Mitarbeitergespräch, die muss konstruktiv sein. Also das soll nicht einfach auf das Abkanzeln vom Mitarbeiter abzielen. Dann darf es nur um Fragen gehen, die irgendetwas im Arbeitsverhältnis zu tun haben, also sogenannten Arbeitsplatzbezug. Also man kann dort nicht Mitarbeitende über ihr Privatleben oder über ihre Familienplanung oder so ausfragen. Und wenn es dann darum geht, da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, wenn es darum geht, Zielvorgaben zu machen, dann müssen die einigermaßen realisierbar sein und nicht irgendwelche utopischen Ziele, die selbst ein super Mitarbeiter nicht erreichen kann.
Ja, vielleicht bleibt man gerade dabei, also Zielvorgabe, was wäre denn eine sinnvolle Zielvorgabe Ihrer Ansicht nach?
Das kommt natürlich sehr auf den Job an, oder? Gewisse Tätigkeiten, die kann man problemlos messen, dass zum Beispiel bei irgendeinem Fabrik-, Industriebetrieb oder beim Verkäufer, dass man einfach sagt, der und der Umsatz wird erwartet, oder im Bankenwesen zum Beispiel, dass man sagt, so und so viele neue Kundengelder sollten sie akquirieren, dann kann man das zum Teil wirklich mit konkreten Zahlen verknüpfen, die dann häufig auch bonusrelevant sind, weil das Bonussystem auch daran anhängt. Bei anderen Jobs ist das halt schwieriger, oder? Also jetzt zum Beispiel bei mir als Professor, wenn mir Zielvorgaben machen würde, ist noch schwierig zu sagen, oder? Wie meine Qualität messen, ist nicht einfach eine Rechenarbeit. Dort sind es halt dann eher weichere Vorgaben, Soft Factors, die man dort vorgibt.
Aber Sie haben auch Zielvorgaben im Jahr?
Ja, nicht jetzt im Sinne von einer jährlichen Erneuerung durch Mitarbeitergespräche, aber natürlich habe ich gewisse Jahresziele, die ich will und sollte erreichen.
Jetzt zurück zum Jahresgespräch. Muss man das frühzeitig ankünden und auch formell in dem Sinn, oder kommt das wie nicht so darauf an?
Das ist ein bisschen eine Frage, finde ich, vom Anstand, also rein nach dem Gesetz, weil es das ja schon gar nicht gibt, das Mitarbeitergespräch vom Gesetz, gibt es auch keine Pflicht, dass man das irgendwie eine Woche vorher ankündigt. Mhm. Aber ich finde es vernünftig und so geht man auch mit Leuten um, dass man sagt, machen wir doch einen Termin ab für das Mitarbeitergespräch, dann kann sich auch der Vorteil, dann kann sich auch die Mitarbeiterin darauf vorbereiten. Mhm. Anders, wenn das völlig überraschend gemacht wird, dann wird das Mitarbeitergespräch sicher weniger produktiv sein. Mhm.
Ich habe auch schon gehört, dass es Leute gibt, die wie sozusagen ein offizielles Mitarbeitergespräch haben und dann vielleicht ein, zwei Monate vorher so ein informelles Mittagessen oder so abmachen. Ist das eine gute Idee?
Das ist noch schwierig zu beurteilen. Das ist keine rechtliche Frage, weil da ist man wirklich frei. Was ich einfach finde, wenn man das so in mehreren Stufen macht, es muss irgendwie ein stimmiges Gesamtprodukt sein. Oder? Also, dass irgendwie... wäre komisch, wenn im offiziellen Mitarbeitergespräch da eine sehr gute Beurteilung vorliegt, aber im Mittagessen, wo man nachher gemeinsam macht, wird die Mitarbeiterin einfach fertig gemacht und abgekanzelt. Das muss irgendwie Hand in Hand gehen.
Mhm. Jetzt, das Protokoll bietet das eine Grundlage, also wenn man jetzt das Protokoll erstellt, davon gehe ich jetzt mal aus, bietet das eine Grundlage für zum Beispiel eine fristlose Kündigung im Anschluss?
Nein, letztlich kommt es darauf an, bei der fristlosen Entlassung, ob ein wichtiger Grund vorliegt, also eben ein Verhalten, das unmöglich ist, vorher vielleicht schon abgemahnt worden ist oder irgendein Bagatelldelikt am Arbeitsplatz oder was auch immer. Das ist entscheidend. Das Gericht schaut dann auch genau an, ist da wirklich so etwas passiert oder nicht. Das heisst, es geht um Beweis. Und damit sind wir auf dieser Beweisebene. Und dort hat das Protokoll einfach eine gewisse Aussagekraft. Mhm. Also das Gericht geht nicht davon aus, dass das immer stimmt, was im Protokoll steht. Mhm. Aber es ist eine Art ein erstes Beweismittel, wo im Gesamten dann kann länger, dass dann eben für eine fristlose Entlassung genug war. Mhm.
Jetzt gibt es ja sogenannte Personaldossier. Darf dann so ein Protokoll dort abgeleitet werden und wer darf das anschauen?
Also für mich macht das Sinn, es geht eigentlich um die Personalakten von Mitarbeiter, Mitarbeiterin und dazu gehört für mich eben auch die periodische Mitarbeiterbeurteilung, die gehört dort rein. Sozusagen, ja, macht das Sinn für mich. Wer darf reinschauen? Also es ist klar, der HR, der dafür zuständig ist, oder vielleicht der Chef, finde ich auch, der da natürlich eine wesentliche Rolle spielt. Und Mitarbeiterin selber aber auch, das ist auch wichtig. Also man kann Auskunft verlangen über das Personaldossier, über den Inhalt. Was nicht geht, ist, dass einfach eine ganz grosse Reihe von Leuten Zugang hat zu einem Personaldossier, das überhaupt nichts mit dem Mitarbeiter zu tun hat. Also es muss sich schon limitieren auf die Leute, wo tatsächlich eine Art sachliche Notwendigkeit besteht, dass die Informationen bekannt sind.
Vielleicht noch zuletzt, es gibt Firmen, die das Jahresgespräch ganz abgeschafft haben, wo das gar nicht stattfindet. Ist das eine gute Idee und bräuchte es dann unter einem Jahr irgendwie doch Alternativen?
Ja, da kann ich wie nicht definitive Antwort geben. Und ich glaube, da gibt es auch nicht schwarz-weiss. Oder ich habe eine gewisse Sympathie dafür, dass man einmal im Jahr wirklich so ein bisschen strukturiert zurückschaut. Man muss aber zugeben, und das ist vielleicht bei diesen Firmen der Fall, es gibt natürlich relativ häufig die Situation, dass das mehr eine Pflichtübung ist, oder? Beide finden es ein bisschen mühsam, man hat anders zu tun, mehr Arbeit, und man spult es dann irgendwie routinemässig ab, und es wird dann nicht wirklich aussagekräftig etwas protokolliert. Also wenn es so ist, dann habe ich gewisses Verständnis, dass man es nicht macht. Persönlich aber finde ich, wie gesagt, finde ich es eigentlich noch eine gute Sache, um mal den Spiegel beider Seiten vor die Augen zu führen.
Rebecca überlegt sich meistens frühzeitig, wann dass sie gescheit Ferien nehmen kann, sodass sie möglichst viel Ferien hat und möglichst wenig Tage muss dafür hergeben. Und ich glaube, im 2025 sieht es relativ gut aus, aus Arbeitnehmersicht. Ist das richtig, Herr Rudolf?
Ja, wir müssen jetzt jeden einzelnen Viertag anschauen, wie der liegt. Aber was ich mindestens kann sagen, ist am 1. Mai, oder, in den meisten Kantonen, oder ich sage mal in vielen Kantonen, ein Viertag ist es so, das ist ein Donnerstag. Das heisst, wenn ich dort dann den Freitag frei nehme, als Ferien, dann kann ich mit einem Tag eigentlich ja, so eine Festtagsbrücke, wenn man so will, von 4 Tagen erreichen.
Aber Herr Rudolf, hat man dann überhaupt Anspruch auf so einen Brückentag?
Nein, das hat man nicht. Das Gesetz sieht das nicht vor. Die Arbeitstage sind Arbeitstage. Aber natürlich kann man mit dem Chef, mit der Chefin vereinbaren, dass man das die Tage dann darf als Ferien beziehen. Also, und häufig werden Unternehmen auch Handbüte zu so einer Lösung. Aber einen Rechtsanspruch hat man nicht.
Was ist denn eigentlich, wenn meine Teamkollegen dann auch frei nehmen wollen? Also eigentlich alle wollen dann frei nehmen. Nach welchen Kriterien wird da entschieden?
Das ist natürlich eine primäre Sache der Arbeitgeberin. Wenn ich müsste entscheiden, würde ich schauen, dass es halt ein bisschen über die Jahre oder über die 4 Tage ausgeglichen ist, dass nicht immer die gleichen den Brückentag nehmen können. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen die Leitlinie, die ich hätte als Vorgesetzte.
Also da haben jetzt Personen mit Kindern jetzt nicht unbedingt Vorrang, weil es würden ja alle gleich profitieren.
Ja, also aus rechtlicher Sicht gibt es da keine Hierarchieordnung, aber es kann natürlich sein, dass ein Mitarbeiter mit Kind vielleicht beim Chefin ein bisschen bessere Chance hat, aber ich finde eigentlich gibt es da keine Reihenfolge und wie gesagt, für mich ist es auch wichtig, dass es über längere Zeit mindestens fair ist, dass also alle mal in Genuss kommen von so einem Brückentag.
Jetzt gibt es Feiertage, so zum Beispiel den 1. August, wo in der ganzen Schweiz frei ist dann. Schwieriger wird zum Beispiel an anderen Tagen, wenn man zum Beispiel im Kanton Zürich wohnt und in Zug arbeitet. Hat man dann zum Beispiel an 6 Leute, wie an Zürcher Feiertag ist, haben wir dann auch frei, oder?
Ja, also maßgeblich ist der Ort, wo man arbeitet. Das heisst, wenn Sie in Zug arbeiten und Sie wohnen in Zürich, dann können Sie nicht mit dem Zürcher Feiertag 6 Leute quasi sich den Tag einfordern. Und umgekehrt aber, wenn Sie würden Zug wohnen und Sie arbeiten in Zürich und dann ist es 6 Leute, dann haben Sie auch Anspruch auf den Festtag.
Was ist eigentlich, wenn ein Viertag auf einen arbeitsfreien Tag fällt, zum Beispiel auf einen Sonntag, kann man dann in der gleichen Woche das kompensieren?
Nein, da haben wir Pech gehabt. Also entweder ist der Viertag fällt auf einen Arbeitstag, dann hat man frei, weil das so ist. Aber wenn es halt so ist, dass der 1. Mai am Sonntag ist, dann ist es so. Dann habe ich also nicht wegen dem dann noch am Montag oder am Dienstag Anspruch auf den Freitag.
Ja. Was ist, wenn Rebecca zum Beispiel jetzt Teilzeit schafft, immer nur am Montag und am Dienstag?
Ja, dann kommt man eigentlich zum gleichen Schluss. Also dann ist einfach entscheidend, ob der Viertag auf den Montag oder auf den Dienstag fällt. Und wenn es so ist, dann hat sie Anspruch auf den Freitag. Aber wenn es halt so ist, dass sie auffahrt, oder, wo am Donnerstag ist, dann wird sie halt nie profitieren davon, wenn sie immer am Montag, Dienstag schafft. Das ist so.
Was ist eigentlich, wenn so ein Viertag bei einem mit Ferien fällt?
Dann hat man Glück, beziehungsweise dann ist die Rechtslage eine günstige für Mitarbeitende. Dann zählt der Viertag, also der Tag, der auf den Viertag fällt, nicht als Ferienbezug. Das heisst, da hat man dann einen Ferientag eingespart.
Gut, Herr Rudolf, das Januarloch aus juristischer Sicht, ganz kurz zusammengefasst, was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages von all diesen Themen, die wir zusammen besprochen haben?
Wir sind am Anfang beim Thema Arbeitgeberverzug gewesen. Also wenn eine Arbeitgeberin einfach zu wenig Arbeit zuweist, weil halt nicht mehr so viel läuft im Januar, kann ja sein saisonal, dann ist das nicht das Risiko der Mitarbeitenden. Das heisst, sie haben trotzdem Anspruch auf den vollen Lohn. Dann haben wir es davon gehabt, dass einfach nur der Jahreswechsel nicht Anspruch verschafft auf irgendwie eine Lohnerhöhung oder so. Also das sieht es nicht anders, vielleicht wenn es einen Gesamtarbeitsvertrag gibt, aber sonst muss das wirklich ausgehandelt werden miteinander. Und ein sehr verbreitetes Thema rund um Ende Dezember, Anfang Januar ist das Jahresgespräch, wo eben ich finde, wo für mich Sinn macht, wo man aber einfach auch muss mit vernünftigen Vorgaben arbeiten, wo man sollte zurückschauen, aber auch einen Blick vorauswerfen.
Das nächste Mal reden wir über die spannendsten Urteile vom 2024. Herr Rudolf, können Sie uns einen kurzen Vorgeschmack geben?
Ja, es hat im letzten Jahr ziemlich viele spannende Urteile gegeben. Interessanterweise nicht nur vom Bundesgericht, sondern teilweise auch vom kantonalen Gericht oder auch vom Bezirksgericht. Zum Beispiel hat, da ist jetzt das Bundesgericht gewesen, entschieden, dass wenn jemand zwar an der Arbeit verhindert ist, krank ist, aber eben nur arbeitsplatzbezogen, das heisst, vielleicht in einer Mobbing-Situation, in einer echten oder in einer vermeintlichen, und ich fühle mich psychisch angeschlagen, ich kann dort nicht arbeiten, aber ich könnte überall sonst arbeiten, also es ist nur auf die Arbeitsstelle bezogen, meine Arbeitsfindung, ich könnte an einer anderen Stelle tätig sein. Dann hat das Bundesgericht entschieden, dass man in dieser Situation keinen Kündigungsschutz hat, also es gibt keinen Schutz vor Kündigung, das war lange sehr umstritten gewesen, da hat man jetzt eine Klärung erreicht, und das ist ein wichtiger Punkt, weil die Fälle immer mehr vorkommen. Oder ein anderer Fall ist die Frage zu beurteilen gewesen, ob eigentlich eine Entlassung von jemandem zulässig ist, der vertraglich vereinbarte Impfung verweigert tut. Das war ja bei Covid ein grosses Thema gewesen. Also dort hat es auch jetzt einmal als erstes Urteil gegeben. Ja, es hat also ganze Ziele von spannenden Urteilen gegeben im Jahr 2024, wo ich denke, auch für unsere Hörerinnen und Hörer von Interesse sind. Und wir freuen uns, die in der nächsten Ausgabe zu präsentieren.
Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolf.